war schon ein ziemlich krasser Realitätsschock, den ich da erlebt habe. Und das ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen und vor allem, wenn man dann auch in Positionen ist, wo man Verantwortung trägt, dann ist es halt nicht immer ganz einfach, da dann auch seine persönlichen Gefühle, ich sag mal, so gut zu lenken und zu leiten, dass sie in den Situationen nicht hinderlich sind. Das war schon schwierig für mich. Da bin ich auch ganz offen. Und ich bin tatsächlich bei aller Liebe für Zahlen und Sachlichkeit auch ein sehr emotionaler und gefühlvoller Mensch. Und das ist nicht immer ganz einfach.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Hallo und herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. In dieser zweiten Folge darf ich eine Gesprächspartnerin begrüßen, die mir zeigt, dass man Klischees gerne auch mal hinterfragen darf. Denn sie ist nicht nur eine Frau in einer Führungsposition, sie ist eine Frau in einer Vorstandsposition und sie ist obendrein Finanzvorständin, also gewissermaßen eine Frau der Zahlen. Und ich bin gespannt, welche Rolle Gefühle für diese Frau der Zahlen spielen. Herzlich willkommen, Nina Dentges-Kapur.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann, liebe Christiane.
Ich freue mich, Nina. Super, wirklich sehr, sehr schön, dass das klappt und dass du hier gleich zu Beginn dieser Podcast-Reihe mit an den Start gehst und bereit bist, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und wie weit das Nähkästchen aufgeht, das werden wir in der nächsten Stunde sehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, 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 dass du da bist. Nina, ich habe schon gerade gesagt, du bist Finanzvorständin. Genauer gesagt, bist du Finanzvorständin beim Sozialdienst katholischer Frauen in Köln. Und eigentlich möchte ich dich danach fragen, was deine Aufgabe ist, aber weil Sozialdienst katholischer Frauen, arbeiten bei euch auch Männer?
Ja, tatsächlich, aber wir sind so etwa bei, ich würde mal sagen, so knapp 92% Frauen.
Wow.
Und der Rest sind dann ein paar seltene Herren in unseren Runden.
Einzelne Versprengte. Okay, darauf müssen wir zurückkommen. 92% Frauen, 8% Männer. Interessante Mischung. Aber bevor wir über die Männer reden, reden wir über was Wichtigeres, reden wir über dich, Nina. Ich sagte, dass du Klischees brichst. Es ist ja leider nicht selbstverständlich, dass Frauen in Führungspositionen sind. Es ist schon gar nicht selbstverständlich, dass Frauen in einer so hohen Führungsposition sind. Wie war das bei dir? Wie hat dein Karriereweg ausgesehen? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Und was machst du da?
Angefangen hat eigentlich alles mit meinem betriebswirtschaftlichen Studium. Das war für mich eigentlich relativ klar, weil Mathe und das ganze Technische und Formeln, Lösungen finden, das war immer das, was mir Spaß gemacht hat. Deshalb war für mich relativ schnell klar, ich möchte Betriebswirtschaft studieren. Das habe ich dann auch gemacht. Bin dann über einen kleinen Umweg in der Wirtschaft relativ schnell auch in einem Setting gelandet, was ähnlich dem ist, in dem ich mich jetzt befinde, nämlich in einem Kirche angegliederten Verband, großen karitativen Verband, und habe da und durfte da das Controlling aufbauen. Durfte also ganz tief in die Thematik einsteigen, ganz viel entwickeln und gestalten und da als schon ein bisschen so als Special, als besonderer Satellit das Thema Wirtschaftlichkeit betrachten. Und das hat sich weiterentwickelt. Ich bin dann in verschiedenen Positionen gewesen, immer ein Stückchen weiter geklettert, weil auch in solchen Organisationen kann man sich halt auch weiterentwickeln. Und das durfte ich dankenswerterweise. Und bin jetzt tatsächlich in meiner dritten Vorstandsposition als Finanzvorständin in unterschiedlichen Gliederungen der karitativen Familie und jetzt bei einem Fachverband und darf da den ich sage mal ganz gern, das Rückgrat der Organisation gestalten. Ich finde gerade in solchen Organisationen, die sich halt intensiv mit dem Thema Unterstützung und Mensch auseinandersetzen, wie wir das beim Sozialdienst katholischer Frauen auch machen, in den Schwerpunktthemen Kinder, Familie und Jugendliche auf der einen Seite und Wohnungslose, Straffälligenhilfe, Prostitutionsbegleitung auf der anderen Seite mit dem Schwerpunkt Familie und Frauen, muss halt auch sich leider oder notgedrungen oder dankenswerterweise, sinnvollerweise mit dem Thema Wirtschaftlichkeit auseinandersetzen, administrativen Strukturen, Prozessen und so weiter. Das darf ich da jetzt weiter gestalten und entwickeln, weil mit knapp 600 Mitarbeitern sind wir ja dann doch eher schon mittelständisches Unternehmen als kleines.
600 Leute, das war mir gar nicht klar, dass ihr so groß seid. Wahnsinn. Da muss ich nochmal darauf zurückkommen. 600 Leute und so viele Frauen. Unglaublich. Also es beeindruckt mich wirklich. Aber dann bist du eine Exotin bei euch. Also erstens, dass es wirklich eine reine Finanzvorständin gibt, kommt mir echt ungewöhnlich vor, wenn ich so in diese ganze Szene gucke, auch wenn es immer mehr Doppelvorstände gibt. Und insgesamt in diesem sozialen Bereich, du hast es gerade selber angedeutet, das ist eigentlich nicht selbstverständlich, dass dieses Thema so bewusst angegangen wird, oder?
Es ist so, dass immer mehr Verbände, auch wenn sie diese Größe haben und dann auch ein finanzielles Volumen, was jährlich gestemmt wird, sich auf diese Doppelfunktion einlassen. Und das finde ich gut, weil auch wir als Wohlfahrtsverbände ohne Gewinnorientierung uns natürlich mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, und die sind nun mal begrenzt, nicht nur im personellen Bereich, was Mitarbeiter angeht, sondern halt auch im finanziellen Bereich, müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir das, was wir haben, gut einsetzen und wie können wir das vor allem so einsetzen, dass wir einen maximalen Nutzen für die Menschen haben und an der Schnittstelle zu den Menschen, die unsere Unterstützung und Hilfe brauchen. Und da sind administrative Dinge wie ein Verwendungsnachweis, interne Prozesse zur Personaleinstellung oder eine einfache Rechnung unterzeichnen, halt Dinge, die nicht die Kernaufgabe sind. Mhm. Nicht die Kernaufgabe eines solchen Unternehmens, wie wir es sind, mit der Aufgabe, die wir machen. Mhm. Und da finde ich super spannend und noch viel wichtiger, dass wir die gut und sinnvoll effizient gestalten, dass sie nicht Belastung werden, sondern dass man sie gut stemmen kann und sich trotzdem oder hoffentlich in erster Linie auf die Kernaufgabe konzentrieren kann. Und das ist halt was anderes als ein Formular.
Ich vergleiche das ganz gerne damit, wenn ich mit Organisationen arbeite und es darum geht, auch die Teile zu würdigen, die eben nicht das Kerngeschäft ausmachen. Ja, da zeige ich ganz gerne das Video von der Formel 1, wenn die einen Boxenstopp machen. Ja, also was ist sozusagen der Rennfahrer, die Rennfahrerin ohne das Team, was beim Boxenstopp dafür sorgt, dass die Maschine gut läuft. Aber du hast jetzt eingangs gesagt, du hast dich immer schon für Zahlen und Formeln interessiert. Also ich stehe hier mit Mathe. Ich habe mich mit einer 5 verabschiedet und habe ganz gezielt nach etwas gesucht, wo ich nicht rechnen muss. Bin deswegen bei Jura gelandet erstmal. Aber gut, da habe ich mich auch verrechnet, weil selbst da muss man früher oder später irgendwie mal rechnen. Wurscht. Also du interessierst dich für Formeln. Du interessierst dich für den Teil der Wirtschaftlichkeit und bist damit, wenn auch jetzt, habe ich verstanden, nicht mehr so ungewöhnlich, aber doch eben nicht diejenige, die zum Kerngeschäft gehört. Inwieweit erlebst du dich da als Störerin möglicherweise? Oder auf wie viel Verständnis oder Unverständnis stößt du, sagen wir es mal so?
Tatsächlich muss ich sagen, dass ich eher dankenswerterweise mit offenen Armen empfangen werde. Und das freut mich wirklich, wirklich sehr, weil die Kolleginnen und Kollegen vor allem in den Führungspositionen gezwungenermaßen sich ja auch mit Themen von Budget und Möglichkeiten und Finanzierung und Refinanzierung und Verhandlungen, Entgeltverhandlungen oder sonstigen Dingen auseinandersetzen müssen. Das gehört zur Führungsaufgabe auch in leitenden Funktionen, Einrichtungsleitungen oder sonstigen Leitungsfunktionen mittlerweile dazu. Und ich arbeite jetzt mit ganz vielen Menschen, die im sozialen Bereich unterwegs sind, die soziale Studiengänge belegt haben. Das ist nicht ein Thema, was in einem solchen Studium vermittelt wird. Und jetzt gehe ich in eine Führungsposition und will vielleicht auch meine Verantwortung übernehmen, werde vielleicht auch ein bisschen durch Stellenbeschreibung oder Rahmenbedingungen etwas genötigt, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
Aber
keine Ahnung. Und weiß eigentlich nicht so richtig, wie es geht. Und ich stelle fest, dass die Kollegen dankbar sind, dass jemand da ist, der jetzt sagt, wir gucken uns das mal an, wir gestalten das so, dass das für euch handelbar wird. Wir übersetzen das in ein Setting, in ein Schema, was ich euch erkläre, wo wir euch mitnehmen, damit ihr eurer Verantwortung, die an die Rolle nun mal geknüpft ist, auch gerecht werden könnt und das in einer Weise, die befähigt ist. Was auch immer, welchen Rahmen auch immer das bedeutet. Es muss keiner in so einer Position betriebswirtschaftlicher Spezialist sein. Dafür gibt es dann Menschen im Controlling, in der Finanzbuchhaltung, die wissen, wie man bucht, die wissen, wie man einen Bericht schreibt, die wissen, auf was es zu achten gilt. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja eine Verantwortung innerhalb meiner Leitungsposition, das auszufüllen. Und die Kollegen sind, wie gesagt, dankbar und nehmen das wirklich mit offenen Armen an. Und ich habe auch schon in meinen anderen Positionen immer dafür mich eingesetzt, ich sag mal, Mini-BWL-Schulungen zu machen. Sowas wie 3 Stunden Einführung in wirtschaftliche Verhalten und Handeln und was bedeutet das und warum muss man vielleicht auch als Non-Profit-Organisation, als Wohlfahrtsverband am Ende des Jahres trotzdem ein kleines Plus unterm Strich haben. Solche Dinge. Also, und wie lese ich einen Bericht und wo gucke ich hin und was sind die Punkte, mit denen ich mich auseinandersetzen sollte. Und das ist der Kaffee, den ich für 3 Euro weniger in 4 Kilometern Entfernung kaufe? Oder ist das die Position, wo ich eigentlich nicht so gravierend ist, sich damit auseinanderzusetzen?
Mhm. Das hört sich an. Entschuldige.
Ja, und das zu vermitteln, das finde ich spannend, da den Bogen halt auch zu ziehen und zu gestalten. Und das ist ein Feld, wo immer noch viel Gestaltungs- und Bewegungsrahmen und viel Luft nach oben ist. Mhm. Und das ist spannend.
Okay. Ich würde jetzt auf den Gestaltungsrahmen komme ich gleich nochmal, aber wo ich dir ins Wort gefallen bin, wollte ich sagen, das, was du beschreibst, hört sich echt an nach einer Dienstleistung, die du da erbringst. Also allein dieses Thema anzugehen und Leitungen dabei zu unterstützen, das ist eine echte Dienstleistung. Inwieweit gehört für dich diese Dienstleistung auch zu deiner Führungsaufgabe? Also weil du bist eben nicht in der Buchhaltung, sondern du bist die Finanzvorständin. Ne? Welche Rolle spielt Dienstleistung da für dich?
Jetzt muss ich noch mal kurz einen kleinen Schlenker machen. Wir hatten diese Woche, wir haben ein großes Organisationsentwicklungsprojekt in unserer Organisation, wo wir uns mit der Weiterentwicklung gerade der Führungsrolle auseinandersetzen und auch das Thema Führung als Dienstleister als Thema hatten.
Ehrlich?
Ich musste immer an unser Setting jetzt denken und zurück und hin und her. Und jetzt geht es mir gerade genauso. Und ich habe gelernt von meinen Sozialarbeiterkollegen und Sozialpädagogen, dass Dienstleister ein bedingt gut behaftetes Wort ist. Wusste ich auch nicht.
Okay. Deshalb
bin ich da jetzt so ein bisschen, ich würde das gerne ergänzen in Richtung Unterstützer, Gestalter oder vielleicht auch Coach, weil ich gelernt habe, dass Dienstleistung oft auch ist, mach mal deine Führungsaufgabe, unterschreib mal den Urlaubsantrag und mein Telefon funktioniert nicht. Und da kann ich natürlich nachvollziehen, dass das sicher nicht die Dienstleistung ist, über die wir eigentlich sprechen. Mich hat das total irritiert, weil ich den Dienstleistungsbegriff an sich eigentlich einen guten finde. Sowohl für die Themen, um die ich mich kümmern darf, als auch im Setting von Führung, weil das für mich bedeutet, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, im Miteinander zu sein, auch zu hören, was braucht mein Gegenüber und wie kann ich unterstützen und begleiten, dass man sich weiterentwickelt, dass man ein Ziel gemeinsam erreicht. Und für mich gehört das auch mit in einen Dienstleistungscharakter, der vielleicht ein bisschen anders behaftet ist. Das ist für mich auch ein Learning gewesen. Also
okay.
Sehr interessant.
Das heißt, ihr habt euch jetzt, auf welchen Begriff habt ihr euch jetzt verständigt, wenn es Dienstleistung nicht ist? Das war Unterstützung, Coach,
Interessanterweise ist Dienstleistung nicht gestrichen.
Okay.
Sondern die Bereiche, die ich jetzt auch mit betreue, sowas wie zentrale Dienste, die man anrufen kann als Einrichtung, sagen kann, hier bei uns ist ein Wasserschaden, könnt ihr uns unterstützen, dass wir das wieder unter Kontrolle kriegen. Das ist schon was, was die Kollegen schätzen. Deshalb wollten sie Dienstleistungen nicht ganz streichen. Aber ich glaube, das ist einfach ein Begriff, den wir nochmal anders definieren müssen und lernen müssen, dass es vielleicht auch was Gutes ist und nicht nur negativ behaftet. Und für meine Führungsaufgabe, finde ich, ist der total passend.
Also das eine ist die Dienstleistung. Der andere Begriff, den du eben in den Raum geworfen hast oder den du gerade benutzt hast, war der der Gestaltung. Also sowohl aus deiner Organisation, wo das gekommen ist, aber auch, dass du sagtest, da gibt es schon einen großen Gestaltungsrahmen, der noch gespielt werden kann. Welche Rolle spielt das für dich? Also wie wichtig ist dir die Gestaltung? Inwieweit macht es Führung für dich aus? Wie viel Lust hast du da drauf oder auch nicht?
Also ohne die Option zu gestalten, könnte ich mir einen Arbeitsplatz nicht vorstellen. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir so viel Veränderung auch von außen konstant haben, dass ein Stillstehen oder ein sich nicht weiter bewegen rückschrittlich ist. Sowohl für mich persönlich, als auch für die Organisation. Und deshalb braucht es ein sich bewegen, sich weiterentwickeln, die Anforderungen zu sehen, vielleicht auch in dem Zuge das zu gestalten, vor der Welle zu sein und nicht hinterher zu laufen. Also ich finde dieses Gefühl, immer gezwungenermaßen hinterher zu hecheln, das finde ich persönlich nicht schön. Und ich habe aber in den Organisationen, in denen ich unterwegs war, auch festgestellt, dass das ein Setting ist, was viele Mitarbeiter total anstrengend finden. Und das ist sicher ein sehr ideelles Ziel, vor der Welle unterwegs zu sein. Aber ich finde, sich so ein Ziel zu setzen, motiviert und bewegt, sich anders mit Themen auseinanderzusetzen und in einer immer schneller werdenden Welt, und das ist es ja, mit immer mehr Veränderungen, personellen Wechseln, Anforderungen von außen, aber auch von innen, irgendwie noch morgens aufzustehen und zu sagen, ja, ich freue mich, ins Büro zu gehen, weil wir sind da ein gutes Team und wir machen gemeinsam einen guten Job und freuen uns, wenn wir was gut hingekriegt haben. Also das ist doch die Motivation, mit der wir auch arbeiten gehen sollten. Und ich bin für mich total froh, dass ich jetzt eine Organisation gefunden habe, wo ich genauso zur Arbeit fahren kann und das mit den Kollegen auch gestalten kann. Und wir uns total freuen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, die Integration des Wirtschaftsplans in die Buchhaltung funktioniert hat oder sowas.
Okay. Also ich sehe deine Freude und ich höre sie. Ich gebe aber zu, ich komme eindeutig von der anderen Seite und ich könnte mir Themen vorstellen, die mich mehr erfreuen als die Integration des Wirtschaftsplans in irgendwas.
Aber das ist doch super,
dass man so unterschiedlich ist
und Menschen gibt wie mich.
Ja.
Ich finde das super.
Und ja, es stimmt.
Genauso muss es doch sein. Jeder muss doch in der Lage sein oder sollte in der Lage sein, halt seine Expertise, seine Kompetenz und die Themen auch mit einbringen zu können, die ihm liegen, wo er Lust drauf hat, wo er Spaß dran hat, die ihm vielleicht auch gut von der Hand gehen. Das geht natürlich nicht immer und nicht jeden Tag und nicht jeden Augenblick. Aber wenn man sich so ein bisschen dahin orientiert und sich das aufteilt, dann finde ich, kann man zu total tollen, kreativen Lösungen kommen. Und die brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Dafür ist alles viel zu anstrengend. Und ich finde es total super, wenn man dann zwischendurch auch mal solche Momente gestalten kann, die dann irgendwie das so ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Leben, in den Arbeitsalltag und auch ins Miteinander bringen.
Das ist wohl wahr. Also da bin ich bei dir. Das Thema Leichtigkeit ist eins. Das höre ich in ganz vielen Führungskräfte-Coachings, dass es für Führungskräfte sich oft unendlich schwer anfühlt und sie sich nichts mehr wünschen, als dass endlich wieder mehr Leichtigkeit einkehren würde. Ja. Und ich glaube, ein Faktor, den ich höre bei dir, der dazu beiträgt, ist genau das, nämlich die Fähigkeit, unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Begabungen und Interessen wertschätzen zu können in dem, was sie füreinander tun. Und jetzt muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen für meine grandiose Gästeauswahl. Ich musste dich unbedingt mit ihm bekannt machen. In der ersten Folge habe ich mit Alex Giesen gesprochen, Pfarrer aus Nürnberg. Und der hat eigentlich was, also ganz ähnlich wie du, ja, gesagt, erstens ist er in einem Team angekommen, wo die gut gelernt haben, mit ganz unterschiedlichen Qualitäten, die sie haben, miteinander umzugehen und gut miteinander zu arbeiten, auch mit pastoraler Bereich, ja, unterschiedlichen Spiritualitäten. Und super witzig finde ich, dass der ein ganz ähnliches Bild benutzt wie du. Also du hast von der Welle gesprochen, vor die du kommen möchtest. Er sprach davon, dass es sich quasi diese ganze Veränderungssituation oft wie auf einer Wasserrutsche anfühlt, ja, auf der man unterwegs ist in ein ungewisses Ziel. Also wo man vielleicht nicht weiß, ob man im Schwimmbecken landet oder auf Beton. Ja, aber auf jeden Fall hat es was mit Wasser zu tun und auch er sprach davon, eine Welle surfen zu wollen. Also interessant, dass dieses Bild da so trägt, ja, das, was tobt, tost, sich unter dir bewegt und wo man irgendwie eine Balance finden muss. Ja, spannend. Nina, wir waren jetzt schon mittendrin auch bei deinem Führungsverständnis und was bei euch los ist und Gestaltungsspielraum und. Bist du eigentlich jetzt in deiner dritten Vorstandsposition so karriereplanungsmäßig bewusst darauf zumarschiert, dass du gesagt hast, okay, also ich möchte auch in Führung gehen. Ich suche, weil ich Gestaltung liebe, eine Führungsposition und am liebsten eine Vorstandsposition? Oder ist das eher was, was sich ergeben hat, weil sich vielleicht plötzlich Türen aufgetan haben?
Also sicher ein bisschen von beidem. Also als ich damals angefangen habe, habe ich eigentlich angefangen, weil meine Vertriebstätigkeit mit zwei Kleinkindern in Teilzeit einfach nicht mehr passend war. Also irgendwie mittwochs einem Kunden zu sagen, ich komme nächste Woche Dienstag wieder auf Sie zu mit dem Angebot, entsprach jetzt irgendwie nicht meiner Vorstellung von selbstständigem Arbeiten. Das hat einfach nicht mehr gepasst und da musste ich mir was anderes überlegen und dann bin ich tatsächlich, weil ich ja Mathe irgendwie total super finde und einen Excel-Kurs gemacht habe und gesagt habe, ach, kein Tag ohne Excel, geht irgendwie nicht, habe ich dann dieses Controlling für mich entdeckt und angefangen. Und das war irgendwie eine Position, wo ich gut Familie und Job miteinander verknüpfen kann. Zu der Zeit, wenn du mich damals gefragt hättest, das ist jetzt, weiß ich nicht, fast 15 Jahre her, ob ich da irgendwann mal irgendwo in eine Führungsposition gehen will, da hätte ich gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt muss ich dazu auch sagen, ich bin jemand, der lieber ein bisschen so ungesehen irgendwo reinschlittert und sich dann schon irgendwie zurechtfindet, weil ich immer ein bisschen Bedenken habe, wenn ich wüsste, was alles auf mich zukommt, würde ich es wahrscheinlich nicht machen.
Ah, mit ungesehen meinst du, dass du nicht weißt, was auf dich zukommt, oder meinst du mit ungesehen selber nicht sichtbar sein und sich so reinschleichen?
Nein. Also ich brauche nicht immer unbedingt wissen, was auf mich zukommt. Ich bin lieber jemand, der sagt, wäre vielleicht ganz interessant, wird schon irgendwie. Und das wird schon irgendwie, hat sich irgendwie durchgezogen. Und dann muss ich tatsächlich sagen, hatte ich einen ganz tollen Chef, viele, viele Jahre lang, der mich begleitet hat und mir viel zugetraut hat. Und mich auch ermutigt hat, meinen Weg zu gehen. Und erstaunlicherweise habe ich dann immer durch das, was ich getan habe, durch das, was sich dann irgendwie entwickelt hat, wo ich auch vielleicht deutlich gemacht habe, da hätte ich Lust drauf, das würde ich gern machen, hat sich so der Weg ungeplant weiterentwickelt. Und als ich dann irgendwann auch Referentin des Vorstands war, war für mich schon klar, ich will irgendwann auch in Leitung. Wenn man dann irgendwann so, ich sag mal, nah dran ist, und ich durfte die Position fast 2 Jahre machen. Ich habe ihm gesagt, das ist eine super Position. Ich darf die ganze Zeit auf dem Schoß virtuell von meinem Chef sitzen und alles irgendwie mitkriegen und mit angucken. Ich durfte überall auch meine Meinung zu sagen, aber ich musste nachher die Verantwortung nicht tragen. Und das war natürlich eine ideale Möglichkeit, auch in so eine Position reinzuwachsen. Dann habe ich irgendwann, als sich das anbot, den Schritt in die Vorstandstätigkeit gewagt. Also familienplanungstechnisch wäre das sicher zu einem anderen Zeitpunkt sinnvoller gewesen. Es war vielleicht 1-2 Jahre zu früh, aber meine Kinder haben das mitgetragen und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin.
Vielleicht Stichwort Mutter. Eigentlich wollte ich das gar nicht so stressen, weil ich nämlich neulich von einer jungen Kundin die jetzt gerade Mutter geworden ist, gelernt habe, dass ich sie doch bitte nicht fragen soll, wie sie das als Mutter mit einem Fulltime-Job schafft, weil ihre Kollegen, ihre männlichen, die würden das auch nicht gefragt. Deswegen, okay, dieses Thema sparen wir mal aus. Aber weil wir beide Mütter sind, unsere Töchter sind, naja, du bist deutlich jünger als ich, aber deswegen sind auch deine Töchter noch mal ein bisschen jünger als meine. Aber Abitur haben sie, mindestens eine hat Abi, ne?
Richtig.
Genau. Und du bist auch alleine mit denen unterwegs seit geraumer Zeit.
Über 13 Jahre jetzt schon.
Okay, ja. Also ich weiß nicht, wie dir es geht. Du meintest jetzt familienplanungstechnisch. Ja, okay, in der Theorie stellt man sich das anders vor. Meine Erfahrung ist, wenn es dann aber so ist, dann ist es so. Und wenn man was macht, was man gerne möchte und was einem wichtig ist, dann finden sich Wege. Und ich weiß nicht, wie deine Töchter drauf sind. Ich kenne sie nicht, aber ich habe dann nur gemerkt, meine Tochter war total unkompliziert, was das anging und hat das mitgemacht. Und ich glaube, das lag auch daran, dass ich versucht habe, daraus kein Problem zu machen.
Ich kann nicht leugnen, dass ich oft auch das Gefühl hatte, keinem dieser beiden Themen so wirklich gerecht zu werden. Also man ist immer irgendwie, fühlt sich ein bisschen zerrissen zwischen, muss ich jetzt nicht eigentlich doch noch ein bisschen hier machen? Habe ich genug Zeit, mich um meine Kinder zu kümmern? Das kann ich nicht leugnen, dass es immer dieses Zerrissensein auch in mir gegeben hat. Und jetzt muss man dazu sagen, ist so ein Vorstandsposten ja auch nichts, wo man nach 40 Stunden oder nach 39 vertraglich vereinbarten Stunden laut Tarifwerk seinen Stift fallen lässt. Da kommen die Abendtermine dazu, da kommen Wochenendtermine dazu und für 39 Stunden, also wer das schafft, Chapeau. Ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft. Und das geht auch nur, wenn man ein gutes Netzwerk hat und wirklich alle da lernen, das gut auch miteinander zu entwickeln. Ich hatte die Möglichkeit, das auch ein bisschen zu entwickeln. Das war ja nicht von heute auf morgen so. Und die Kinder waren dann schon in einem Alter, wo das gut funktionierte und das familiäre Netzwerk drumherum hat funktioniert. Und ohne das wäre es auch nicht gegangen. Also das muss ich auch ganz klar sagen, ohne meine Eltern, die auch immer noch regelmäßig kommen und die Kinder zum Fußballspielen abholen oder so, würde das Ganze nicht funktionieren. Und das hat mir das Ganze auch leichter gestaltet, mich auf diese Arbeit und diese Aufgabe einzulassen, wo ich schon sage, da bin ich schon in einer Position angekommen, wo ich mich auch zu Hause fühle. Mhm. Ich glaube mittlerweile, ohne dass das komisch klingt, sagen zu können, das ist schon die Position, die ich gut auch ausfüllen kann, die mir Spaß macht und wo ich am richtigen Platz angekommen bin.
Und genau das meinte ich. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wenn Frau etwas macht, wo sie glaubt, da gehöre ich hin, das ist meins, da bin ich an einem richtigen Platz, dass sich dann auch an anderer Stelle Wege finden. Und dass es natürlich ein Netzwerk braucht, eh klar. Ja, und an dieser Stelle danke an Mama und Papa. Also bei dir, bei mir auch. Wirklich. Also wenn es die nicht gäbe, genau, dann wäre so vieles nicht möglich. Und gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass sich dann möglicherweise nochmal andere Wege aufgetan hätten. Ja, also das sehe ich bei Freundinnen, wo die Eltern eben weit weg wohnen. Ja, und wo sich dann plötzlich auch Türen öffnen und Möglichkeiten ergeben. Ja, aber dieses dabei sich sein können, sich selber gerecht werden, seinem eigenen Potenzial gerecht zu werden und das aber auch anzuerkennen. Ja, und ich finde es toll, dass du das von dir sagen kannst. Finde ich echt bewundernswert. Ja, also bitte alle Frauen hier hinhören und davon eine Scheibe abschneiden.
Ganz lieben Dank. Das war auch noch nicht immer so. Das hat schon auch ein bisschen persönliche Entwicklung
gebraucht. Wie bist du dahin gekommen? Also jetzt, wenn es nicht zu intim ist.
Als ich irgendwann für mich entschieden habe, dass ich schon auch mehr Verantwortung übernehmen möchte und dass ich keine Berührungsängste habe, auch Entscheidungen zu treffen, auch Entscheidungen auf Basis der in dem Augenblick vorliegenden Informationen möglicherweise auch Entscheidungen nachher nochmal revidieren muss. Und das finde ich, ist eine wichtige Kompetenz, wenn man in Führung ist oder eine verantwortungsvolle Position auch innehat, habe ich mich schon auch mit dem Thema Führung auseinandergesetzt. Ich habe ja selber, man ist ja selber immer auch Person in einem Setting und kann an sich selber so ein bisschen spüren und fühlen, wie es geht. Hatte aber da auch immer ein gutes Gespür und habe das an vielen Stellen dann nochmal für mich auch, ich sag mal, ganz sachlich theoretisch unterlegt, indem ich mich mit Weiterbildungen auseinandergesetzt habe, indem ich auch viel für mich gelesen habe, wie kann ein guter, miteinander partizipierender Führungsstil sich entwickeln und so. Und dann durfte ich relativ schnell, relativ intensiv üben.
Mhm.
Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich springe da zwischendurch schon mal ganz gerne ins kalte Wasser. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Also als ich Referentin war, hatte ich eine Mitarbeiterin in der direkten Führung und dann bin ich in den Vorstand gegangen und dann waren es irgendwie quasi von jetzt auf gleich im Vorstandsteam 1200 Mitarbeiter. Und das irgendwie von so über einen Jahreswechsel dann mal. Das war schon eine Herausforderung, die einfach mich gefordert hat, relativ schnell intensiv zu wachsen. Und das ist mir aus welchen Gründen auch immer irgendwie, glaube ich, einigermaßen gut gelungen mit allen Höhen und Tiefen, die nun mal beim Lernen dazugehören. Und da muss man Fehler machen, um daraus lernen zu können. Und manche Fehler sind einfacher, dann wieder in die Bahn zu bringen. Einige verfolgen einen ein bisschen länger oder schmerzen auch ein bisschen länger. Aber das gehört nun mal halt irgendwie auch mit dazu. Und ich habe da durchaus meine Höhen und auch ziemliche Tiefen durchlebt, die mich schon sehr gefordert haben, mich persönlich auch zu entwickeln. Und auch wenn ich keinem wünsche, ähnliche Erfahrungen machen zu müssen, wie ich sie machen durfte, musste oder wie auch immer, hat mich das schon geformt und irgendwie zu dem gemacht, wie ich jetzt bin. Und ich habe da, glaube ich, viel mitnehmen können. Und das gelingt sicher auch nicht jedem. Ich hatte viele ganz wunderbare Menschen um mich herum, die mich getragen haben, die mich unterstützt haben, die mir geholfen haben, auch aus dem tiefen Tal wieder emporzuklimmen und zu lernen. Und bin total dankbar für all diese Menschen, die mich da begleitet haben. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Alleine wäre ich nicht jetzt hier an dem Platz, wo ich jetzt bin. Und das ist was, was mir halt irgendwie auch wichtig ist und was mich auch prägt, das Miteinander. Ich bin der festen Überzeugung, dass man miteinander bessere, gemeinsamere, zielführende Lösungen findet als alleine. Und das durfte ich intensiv erfahren und dafür bin ich ganz dankbar. Und eine Sache, die ich auch in den letzten 2 Jahren für mich gelernt habe oder, naja, erfahren durfte, ist, dass, ja, man braucht so ein bisschen Geduld für manches. Das ist nicht immer ganz leicht. Das ist jetzt auch nicht eine Eigenschaft, die ich mir so von vornherein für immer aufgestülpt hätte. Ich bin da eher schnell im Kopf, schnell in der Umsetzung. Aber die Dinge kommen irgendwie zu einem, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Das ist ein Vertrauen, das habe ich in den letzten 2 Jahren für mich intensiv kennengelernt. Das bringt mich immer noch manchmal an den Rand meiner Möglichkeiten, weil es mir manchmal viel, viel, viel zu langsam geht. Aber so ist es halt nicht. Und wir sind im Miteinander mit Menschen und die funktionieren alle anders und eigen. Und das ist auch gut so, aber das muss man auch irgendwie verbinden und aushalten. Und irgendwie, frag mich nicht warum, passt es dann nachher.
Und irgendwie gelingt es dir, ja.
Ja, und das ist irgendwie schon auch ein Vertrauen, das mir ganz viel Ruhe gibt und das mich auch irgendwie, ich sag mal, unbeschwingt in die Zukunft laufen lässt. Und irgendwann wird es eine Tür geben und ich bin bereit. Mal gucken, was noch so kommt. Ein paar Arbeitsjahre habe ich ja noch so vor mir.
Ich muss nachdenken, weil dieses, es geht so schnell, wie es geht. Ne? Es hat eine bestimmte Zeit, wo es kommt. Ich habe auch Kunden, die nutzen einen Begriff, der ist bei denen auch sehr tatsächlich ist sozusagen Stein geworden. In deren Garten steht die Figur des Kairos. Ja, also das ist der, ach Gott, aus der Mythologie. Sie mögen es mir jetzt verzeihen, der Typ, bei dem es darum geht, dass er sozusagen, dass er Möglichkeiten aufmacht. Ne? Also dass sich plötzlich Gelegenheiten ergeben. Und wenn der Kairos da ist, dann ist der Moment da und dann sollte man ihn nutzen. Ja? Oder muss man gucken, wie man ihn nutzen kann. Ich finde toll, wie du es machst und wie es dir gelingt. Ich arbeite selber auch dran. Würde von mir auch sagen, ich bin eher von der ungeduldigen Sorte. Ich kann da noch ein bisschen lernen. Also vielleicht gehe ich da mal bei dir in die Schule.
Vielleicht können wir uns gegenseitig gut unterstützen.
Okay.
Ich bin ja fest der Überzeugung, dass jede Begegnung für irgendwas gut ist. Man weiß es nicht immer sofort, aber vielleicht hinterher und beide profitieren. Und das finde ich ist irgendwie eine schöne Idee von Begegnung und Miteinander.
Weil ich gerade Schule sagte, also wir reden nach dieser Aufnahme mal darüber, wie wir gegenseitig
ja, gerne
die Schule schicken können. Aber Begriff Schule, ich habe bei dir eben aus deiner Erzählung so rausgehört, du bist durch eine Führungsschule gegangen, die in Teilen ganz schön hart war.
Mhm.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war der harte Teil nicht die theoretische Auseinandersetzung mit den Themen, die du aber durchaus auch gesucht hast, sondern die Führungsschule, die es für dich letztendlich ausgemacht hat, war das Tun, oder? Und das Drinsein und gefordert sein.
Absolut. Ich habe im Nachhinein, hat mir eine wunderbare Dame, die mich in einiger Zeit begleitet hat, zu mir gesagt, Nina, willkommen im Leben. Das ist ein Begriff, der ist irgendwie hängen geblieben und ich musste halt an einigen Stellen feststellen, dass, ich sag mal, meine Idee und meine Erwartung vielleicht auch von meinem Gegenüber nicht unbedingt das ist, was es tatsächlich ist. Also der Realität sehr klar ins Auge sehen, dass nicht überall da, wo, weiß ich nicht, Führung oder was auch immer draufsteht, auch genau das drin ist. Und manche dürfen das in früheren Jahren lernen. Ich musste dafür durchaus etwas älter werden. Und das, war schon ein ziemlich krasser Realitätsschock, den ich da erlebt habe. Und das ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen und vor allem, wenn man dann auch in Positionen ist, wo man Verantwortung trägt, dann ist es halt nicht immer ganz einfach, da dann auch seine persönlichen Gefühle, ich sag mal, so gut zu lenken und zu leiten, dass sie in den Situationen nicht hinderlich sind. Das war schon schwierig für mich. Da bin ich auch, also ganz offen. Und ich bin tatsächlich bei aller Liebe für Zahlen und Sachlichkeit auch ein sehr emotionaler und gefühlvoller Mensch. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und da musste ich schon auch lernen, wie man damit umgeht und wie ich auch mich unter Kontrolle, meine Gefühle unter Kontrolle kriege, um solche Situationen auch gut meistern zu können. Aber das gehört halt, finde ich, auch dazu, wenn man wächst in solchen Aufgaben. Jetzt bin ich an manchen Stellen, habe ich große Schritte gemacht und da musste dann noch so ein bisschen nachfolgen, aber das waren schon große Lernschritte, die da erforderlich waren.
Ja,
und dass man dann zwischendurch vielleicht auch mal auf die Nase fällt oder das ein oder andere Beinchen nicht so ganz sieht, gehört halt vielleicht mit dazu.
Ich hänge dem nach, weil das Thema Emotionen, also mal abgesehen von diesem Podcast, in dem es darum geht, ja, ich finde wunderbar, dass du es ansprichst und du hast gerade ein Führungsbild gezeichnet, was ich so sympathisch finde. Also angefangen damit, dass Gefühle eine Rolle spielen. Ja, und zwar, weil sie uns ganz wunderbar im Weg stehen können. Und der erste Schritt, ich meine, so schön sie sein können, so sehr können sie uns ja auch im Weg stehen. Und ich finde, es ist wirklich ein Ausdruck von Selbstführung, wenn man überhaupt erstmal in der Lage ist, A, zu erkennen, warte mal, es ist ja ein Gefühl, was ich da habe, ja, welches ist denn? Und es ist meins. Also es gehört gar nicht woanders hin, sondern es ist mein Gefühl und ich habe die Verantwortung, jetzt damit umzugehen. So. Und das dann auch noch angemessen zu tun, das ist echt hohe Schule. Wir denken, glaube ich, immer, es ist doch selbstverständlich und das können wir so, aber mitnichten. Ja, mitnichten. Das ist überhaupt nicht einfach. Und ich weiß gar nicht, wie kontrolliert und selbstbeherrscht man sein muss, beziehungsweise also von vornherein sein muss, um das so reibungslos hinzubekommen. Also ich kenne niemanden, für den das nicht ein Thema ist, wo er früher oder später drüber stolpert. Aber tatsächlich, um dann daran zu wachsen, weil ich glaube, dass es wirklich eine Riesenwachstumschance für uns ist, wenn wir erkennen, was wir gerade fühlen. Und was für eine Kraft da auch drin steckt. Ja. Also Gefühle nicht negativ zu bewerten, sondern sie einfach stehen zu lassen als das, was sie sind und dann zu schauen, welche Kraft erwächst daraus. Also kreative Lösungen zu finden, ja, andere Wege zu finden, Veränderungen zu starten, was auch immer. Kann ja alles dann die Folge sein.
Und das ist, finde ich, aber auch die Schwierigkeit. Und das ist ein bisschen das, was ich vorhin meinte, dass Bild einer Führungskraft oder von mir aus in meinem Fall jetzt einer Vorständin, das ist tatsächlich auch immer noch so, dass man irgendwie der Mega-Perfektionist ist, alles gut kann und möglichst niemals Fehler macht. Und das begegnet mir tatsächlich auch noch heute in meinem Arbeitsumfeld hin und wieder. Also ich persönlich bin immer ganz überrascht, weil ich von mir ja sage, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin ein Teil dieser Organisation. Ja, ich habe eine andere Funktion, ich habe eine andere Aufgabe. Ich sitze vielleicht auch am Ende der Kette und muss dann irgendwann die Entscheidung treffen oder sie mittragen. Aber deshalb bin ich trotzdem ein Teil und genauso Mensch und mache genauso Fehler und habe auch mal einen schlechten Tag oder keine Lust. Und das ist für mich tatsächlich immer so irritierend, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, wie, ist das so einfach? Ich so, ja, warum denn nicht? Und das war aber, glaube ich, auch mein Irrglaube noch vor einigen Jahren, der mich halt auch in die Realität zurück hat fallen lassen oder auf den Boden zurückgeholt hat und diesem Irrglauben noch zu sehr und zu intensiv nachzuhängen. Aber es
also
ist diesen
Anspruch,
so.
Dass den Anspruch an dich selbst, dass
naja,
du
eher so dem Bild, jemand, der in der Führungsrolle ist, der Vorstand ist oder eine höhere Position hat, der muss doch das können, was dieser Position innewohnt. Das wäre ja auch ideal, aber ich meine, die Realität zeigt halt leider, dass es nicht immer so ist. Und das ist auch menschlich. Das ist vielleicht gut oder schlecht für die Organisation. Da will ich gar kein Urteil zu abgeben. Das muss jeder oder jede Organisation für sich selber entscheiden. Aber die Realität ist nun mal so, dass nicht immer das drin ist, was draufsteht. Auf mir steht hoffentlich Mensch. Mit allem, was dazu gehört.
Ja, ich sage Ihnen nochmal, Christiane, Glückwunsch zur Auswahl deiner Gäste. Der Claim wurde schon untergebracht. Nina, super.
Deshalb war ich auch total begeistert von dem, was du davor hattest, weil ich finde, genau so ist es. Und das ist das, was ich für mich wichtig finde, das, was ich auch im Miteinander mit meinen Kollegen und Mitarbeitern lebe. Und das ist für die tatsächlich an manchen Stellen auch irritierend, weil das ist gerade in solchen Organisationen, in denen ich unterwegs bin, halt sehr lange auch ein anders geprägtes Bild gewesen. Und wie bei allem braucht Kultur in Unternehmen ja auch ein bisschen länger als
bisschen
von heute auf morgen.
Also 2 bis 3 Tage. Ja, stimmt.
Alter.
Ja. Du, aber also wirklich toll, wenn du sagst, ich hoffe, dass bei mir Mensch draufsteht als Label. Ganz im Ernst. Also nochmal, das gehörte zu dem, wo ich meinte, das ist dieses super tolle und sympathische Führungsbild. Also A, du hast Gefühle, du bist ein Mensch, du kannst die Dinge nicht alleine schaffen. Also dieses, es geht gar nicht darum, ein Superhero zu sein, sondern ehrlich gesagt, also das ist was mir jetzt immer mehr kommt in der letzten Zeit meiner Arbeit. Ich glaube, es geht darum, dass wir Menschen sind. Und ich habe erst dieser Tage mit jemandem gequatscht und habe gefragt, was wäre denn die Superpower, die du dir wünschen würdest, so à la Marvel oder weiß ich nicht was. Und ich denke jetzt rückblickend, eigentlich eine doofe Frage. Also die Superpower, die man sich wünschen kann, ist doch eigentlich Mensch zu sein und als solcher lebendig zu sein. Ne? Weil ich glaube, wenn uns das allen gelänge, also erstens ist es schon ziemlich wunderbar, wenn das gelingt und wenn es jedem Einzelnen, jeder Einzelnen auch in so einem Organisationssetting gelingt, als Mensch mit seinem vollen Potenzial da zu sein. Also überleg mal, was da möglich würde. Das wird mir ganz schwindelig.
Super.
Also dann denke ich, oder? Super.
Ja.
Und dann sehe ich wirklich lebendige Organisationen vor mir. Aber wahrscheinlich ist das, ich weiß nicht, ist es eine Utopie? Es ist wahrscheinlich dann wirklich eine ganz andere Arbeitswelt.
Wie attraktiv.
Cool.
Aber an ganz vielen Stellen halt immer noch ungewohnt oder
ja,
auch so
natürlich
verwirrend für viele, dass das ein Bild sein kann. Also
naja,
ich bin schon auch jemand, der sehr klar sagt, es braucht einen Rahmen und es braucht sicher auch immer ein gutes Abwägen, wie viel Rahmen und Orientierung braucht jeder Einzelne, um überhaupt die Option des sich selbst Einbringens ausleben kann oder mit einbringen kann. Und dafür braucht es immer auch einen Rahmen und der ist von jedem Menschen auch ein bisschen anders. Der eine braucht ein bisschen mehr Orientierung, der andere ein bisschen weniger. Also ganz ohne Rahmen geht's nicht und wir wollen ja auch mit Organisationen, wir haben ja eine Aufgabe, die hat ja auch irgendwie eine Richtung, aber innerhalb dieser Orientierung gibt's ja ganz viel Spielraum. Den kann man tatsächlich gestalten und ich will jetzt nicht sagen, dass mir das immer leicht fällt, da auch die alle Optionen, die so ein Mitarbeiter einen dann so auf den Tisch legt, mit in die Überlegungen einfließen zu lassen. Da bin ich ja auch an manchen Stellen vielleicht im Denken, in der Orientierung eingeschränkt und brauche jemand, der vielleicht da auch nochmal so ein bisschen links und rechts ruckelt. Dennoch glaube ich, dass wir das eigentlich viel zu selten nutzen. Und so schade das ist, braucht es, glaube ich, auch ein Wiederausbuddeln von diesen Fähigkeiten und Kompetenzen. Mhm. Die sind irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen, glaube ich.
Ja.
Stelle ich so fest.
Ja. Ich überlege gerade, wenn du vom Rahmen sprichst, also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, du hast
nicht.
So gesagt, wir sind, wenn wir in Organisationen sind, also ich kann mein Potenzial entfalten, ja, aber natürlich tue ich das nicht frei flottierend, sondern innerhalb eines bestimmten Rahmens. Ja, und zu meiner Selbstverantwortung gehört zu überprüfen, ob ich mit meinem Potenzial und meinem Weg da richtig bin. Ja, du hast es vorhin von dir gesagt, ich glaube, dass ich in so einer Position jetzt richtig bin. So, die nächste Frage wäre vielleicht, in so einer Position in einem solchen Verband oder müsste es eine andere Organisation sein? Ja? Aber das ist deine Selbstverantwortung. Und wenn du die wahrnimmst und das überprüfst, dann kannst du dich mit deinen Fähigkeiten in einen Rahmen einsortieren und da ganz wirksam werden. Ja? Und sich diese Frage offen und ehrlich zu stellen, das kann ja auch beängstigend sein und total verunsichernd. Also sich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich wirklich und wo will ich eigentlich hin? Also da kann man sich eine Weile dran aufhalten, vielleicht sogar das ganze Leben. Und da kann man sich schon ganz schön auch mit martern. Nichtsdestotrotz, finde ich, lohnt es sich, sich diese Frage immer wieder zu stellen.
Ja, absolut.
Allein, weil man sich selber schuldig ist, ne, dem eigenen Menschsein.
Wobei es auch den einen oder anderen geben wird, der das nicht machen möchte. Der macht dann halt das, wo er irgendwie innerhalb seiner Rahmenbedingungen das irgendwie erträglich oder gut findet. Wie auch immer er das für sich selber definiert. Auch dafür muss es irgendeine Option geben. Aber das ist ein Aushandeln, ein Miteinander in Kontakt treten, meist ein nicht einfacher Weg. Der ist immer mit Hindernissen und vielleicht auch ein paar Steinen belegt. Aber es ist doch, finde ich, spannend, genau sowas miteinander auszuhandeln und zu gucken, wie können wir da zu einem in gutes Miteinander kommen, und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht auch Spaß an dem zu haben, was ich tue. Das finde ich ist immer noch, also wenn mir das gelingt, häufiger noch als jetzt, dann bin ich irgendwie voll zufrieden.
Ah, schön, aber du strahlst so schön dabei. Also es sieht aus, als wäre es auf einem guten Weg.
Ist nicht immer einfach. Das ist auch manchmal, bedeutet das intensives Anschieben, auch mal bei mir eine schlaflose Nacht mit den Gedanken, kann ich das wirklich einfordern? Braucht es das? Ist mein Anspruch zu hoch? Diese Gedanken habe ich natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz, und das finde ich, sind dann die Momente, die dann so richtig Spaß machen, wenn man dann nachher zusammenkommt und der Mitarbeiter einem sagt, es war echt schon anstrengend, dass du uns jetzt hier die ganze Zeit so getriezt hast, aber super. Und jetzt habe ich es verstanden und genau so machen wir das. Und ich finde es mega. Und das sind die Momente, die mich in meiner Rolle wirklich glücklich machen. Und ob das dann, weiß ich nicht, das Anstoßen mit dem Kaffee und dem Personalleiter ist, weil man gerade eine tolle Einstellung gemacht hat. Oder, weiß ich nicht, das Abklatschen mit der Kollegin aus dem Controlling, die verstanden hat, wie irgendeine Excel-Funktion funktioniert. Ja, das sind die Momente, die machen dann wirklich Spaß. Und darauf arbeite ich irgendwie hin. Und
also wenn du mehr Momente brauchst, wo irgendjemand versteht, wie Excel-Funktionen funktionieren, bitte wende dich an mich. Ich bin ein schier unerschöpflicher Fund. Obwohl, könnte auch länger dauern, bis ich es verstehe.
Also, Worte finden, Dinge zu erklären. Genau.
Okay.
Oh, Mann. Und dabei sage ich ja von mir, ich bin ja auch irgendwie nur so ein Anfängernutzer von Excel. Ja, also das kann so viel. Ach, du merkst, ich mag.
Ich merke schon, ja. Also und ich möchte an dieser Stelle schnell das Thema wechseln.
Sehr gut.
Kommen wir mal von Excel zu einem Spiel, was ich gerne mit dir spielen möchte. Denn in diesem Podcast sollen auch immer Spiele gespielt werden. Du hast nämlich schon im Laufe unseres Gesprächs verschiedene Gefühle genannt. Ich habe da so Dinge gehört wie Mut, Geduld, Vertrauen, Zerrissenheit. Und ich würde jetzt gern mit dir das Führungsgefühle ABC spielen. Und zwar, kennst du noch Dalli Dalli? Ist eigentlich nicht mehr deine Generation, oder?
Doch.
Ja. So ganz am Rande hast du es noch mitgenommen.
Früher anfangen.
Oder die kopierte, den sozusagen die Retro-Variante,
ich
die jetzt.
Ich kenne tatsächlich noch das Original.
Ah, okay. Also hier wird niemand in die Höhe springen und rufen, das war spitze. Das machen wir, wenn, dann in Gedanken. Die Idee ist, dass wir uns mal abwechselnd nach dem Alphabet Führungsgefühle zurufen. Und du darfst dir aussuchen, ob du mit A anfängst oder ob du mir den Vortritt lässt.
Fang gerne an.
Ich soll anfangen. Okay, dann nehmen wir eigentlich die Zeit. Nee, ich könnte natürlich jetzt die Zeit nehmen und könnte dann sagen, und ich fordere den nächsten Gast heraus, das schneller mit mir hinzukriegen. Aber nein, das machen wir nicht. Wir gucken mal, auf welche Gefühle wir kommen. Also A, Angst.
B, Begeisterung.
Charisma, ist das ein Gefühl? Nee. Zynismus schreibt sich nicht mit C. Warte, also ich nehme charismatisch. Ich fühle mich so charismatisch.
Ich sag mal in Anführungsstrichen durstig.
Okay, worauf durstig?
Ich finde, Führung hat auch immer ein bisschen was mit Marathon zu tun. Und da irgendwie finde ich, also nicht, dass ich das schon mal gemacht habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da zwischendurch ziemliche Durststrecken hat.
Ja, also in Klammern und unter uns, ne, mein Mann läuft ja Marathon, also ja, Durst. Aber noch wichtiger, Zucker. Ja, da muss ich dann immer so Zuckerzeug anreichen. Ja, okay. D wie durstig, A, B, C, D, E. Empathisch.
Freundlich.
G. Großzügig.
Harmonisch.
E. Idealistisch.
J. Kann auch passen.
Ich überlege gerade, jähzornig? Ist das ein Führungsgefühl? Besser nicht, oder?
Naja, aber wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass man ja trotzdem auch irgendwie eine Person, Mensch ist, der die ganze Bandbreite von Gefühlen halt auch, finde ich ja, haben darf. Die Frage ist ja, was mache ich damit? Aber haben dürfen hat man ja vielleicht schon manchmal. Und dass es nicht auch Momente gibt, wo man gerne in die Tischkante beißen möchte. Also,
in welchem Moment würdest du gerne in die Tischkante beißen? Außer wenn jemand Excel gerade nicht versteht.
Nee, das ist nicht das Thema. Ich finde es total schwierig, wenn jemand sich in seiner Hilflosigkeit so einnistet. Und wenn man, weiß ich nicht, also ich finde, es gehört schon ein bisschen Eigenmotivation auch immer dazu. Ich kann immer bis zu einem gewissen Punkt gehen, aber ich brauche jemanden gegenüber, der auch bereit ist, einen gewissen Weg zu gehen, um sich irgendwo zu treffen. Und wenn ich merke, dass es immer nur mein Einsatz ist, dann ist schon mal der Moment, ne, so nach, da haben wir doch jetzt schon 5-mal drüber gesprochen, wäre das jetzt nicht der Augenblick, wo es dann irgendwie auch mal irgendwo so verankert werden könnte in deinem Kopf. Mhm. Das sind so Momente, wo ich dann auch ganz gerne schon mal so eine Tischkante hätte.
Hoffentlich einer aus Gummi ist besser für die Zähne.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, ne?
Okay.
Aber manchmal wünschte ich mir irgendwie einen.
Okay. Also wenn wir waren bei J, jähzornig, H-I-J-H. Bin ich dran mit K? J war deins, genau, K. H. Kleinlich.
Ist gut. Lustig.
Mutig.
Nachtragend.
Mhm. Oberschlau. Nein, optimistisch. Nehmen wir optimistisch.
Das ist besser. politisch. Oh. Ist das ein Führungsgefühl?
Das könnte eins sein. Begegnet es dir bisweilen? Wann wird es politisch?
Naja, ich persönlich verknüpfe den Begriff auch so ein bisschen mit so taktieren, so ein bisschen in die Richtung. Und das ist halt manchmal halt, man begegnet dem und manchmal ist man halt auch gezwungen, ein bisschen taktisch zu agieren. Mhm. Jetzt gar nicht unbedingt im Negativen, sondern vielleicht einfach im Sinne der Sache.
Mhm. OPQ, Wahl.
R? Gerade nochmal überlegen, wie geht denn nochmal das Alphabet? R? Realistisch.
S. Scham.
T.
Traurig. Wie wär's mit ulkig?
Verantwortungsvoll.
Wissbegierig.
Ja, schön.
X. Das ist jetzt wie bei Stadtland Fluss.
Gibt es da ein
Gefühl
Adjektiv,
mit
was mit X ist? Können wir
also
entscheiden, dass es keine Adjektive mit X gibt?
Also
manche
alles,
Dinge
was
muss
mit,
man entscheiden.
Bei Stadtland Fluss ist das Einzige, was mir bei X neben der Stadt Xanten einfällt, die Xantippe. Also
ja,
vielleicht könnte man als Führungsgefühl xantippisches Zetern oder ich weiß nicht. Also, X, okay, aber fällt dir mit Y was ein? Y ist noch schlimmer als X.
Finster? Weiß nicht.
Ich würde sagen, Y gibt es nicht.
Ich definiere jetzt eins und das heißt Yes.
Das finde ich super.
Ja, gut.
Yes, finde ich gut. Okay, X, Y, Z. Ich war vorhin schon fast bei zynisch, vielleicht auch zornig. Was Positives mit Z?
Zuversichtlich. Das klingt super.
Hast du ein Lieblingsführungsgefühl von denen, die wir gerade genannt haben?
Das ist auf jeden Fall was Positives. Ich habe ein Gefühl, aber ich finde dafür gerade nicht das richtige Wort. Ich könnte das vielleicht ein bisschen beschreiben. Das hat auf jeden Fall was mit gemeinsam erfolgreich sein zu tun. Also gemeinsam zu guten Lösungen, zu guten Ergebnissen zu kommen, das ist, glaube ich, mein.
Ich überlege gerade, ob ich ein Wort dafür finde, wie ich es irgendwie übersetzen kann oder wie ich es für mich übersetzen würde. Und wenn du so gemeinsam zu Ergebnissen und zu Erfolgen kommen, ich weiß nicht, ob du sowas wie Verbundenheit beschreibst oder das Gefühl von Verbindung zu anderen, ob sich das einstellt.
Also
für
mich ist das schon ein vielleicht auch kontrovers und intensiv Auseinandersetzen. Aber so dieses Gefühl, nachher festzustellen, dass sich der Weg gelohnt hat, dass man ein gutes Ergebnis hatte und irgendwie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle überrascht ist, aber dass so das Ziel erreicht hat.
Wie wär's mit Stolz?
Oh, das ist gut. Das finde ich gut. Genau, aber
na bitte.
Genau so behaftet, nicht irgendwie anders behaftet. Also das ist ja auch ein Wort, was man definieren kann oder vielleicht nochmal erklären muss, wie man es definiert. Und das ist für mich auf jeden Fall positiv behaftet. Aber ich finde, das passt, das gefällt mir gut.
Der Stolz. Ja, tatsächlich ist Stolz, oder ich erlebe es so, dass die wenigsten Führungskräfte diesen Stolz empfinden können und ihn schon gar nicht äußern. Ja? Also es spielt wirklich oft keine Rolle. Ja? Oder sich selber zu sagen, hey, das hat jetzt richtig gut geklappt und diesen Moment auch mal zu genießen und zu sagen, da waren wir gut unterwegs, da war ich gut unterwegs, es ist gut ausgegangen. Auch wenn es vielleicht eine ganz schwierige Situation war und das Ergebnis jetzt überhaupt nicht bombastisch ist, aber wir haben da was durchstanden. Ja, sich da auf die Schulter zu klopfen und sich sozusagen dieser Ressource bewusst zu werden, dass man da was geschafft hat, ja, das ist interessanterweise was. Also ich will nicht sagen, dafür kommen die Leute ins Coaching, aber im Coaching wird das dann gehoben. Ja, und das ist was, was offensichtlich im Führungsalltag bei vielen untergeht.
Schade.
Ja.
Eigentlich
ist es.
Also ich finde, man darf auch wirklich zufrieden sein, wenn man Dinge miteinander errungen hat und zu einem Ergebnis kommt, was irgendwie dann Mehrwert bietet. Da darf man doch auch sagen, haben wir gut gemacht.
Zufriedenheit ist übrigens auch ein schönes Führungsgefühl mit Z. Und wenn wir jetzt so von Zufriedenheit reden, dann würde ich sagen, Nina, weißt du was?
Die Zeit ist
schon rum. Also, vielleicht müssen wir noch mal einen zweiten Termin ausmachen, um noch weiter in die Verästelung deiner Organisation einzusteigen und uns darüber auszutauschen, was es heißt, als eine von 92% Frauen mit 8% Männern zu arbeiten. Das lässt mich irgendwie nicht los, dieses Thema. Oder was es heißt, diese Übersetzungsleistung zu erbringen zwischen der Frau der Zahlen, die Excel liebt, und den Leuten aus dem sozialen System. Aber fürs Erste, finde ich, sollten wir mit der Feststellung, dass wir stolzer und zufriedener auf Führungserfolge und Führungsleistungen blicken können, sollten wir hier einen Punkt setzen. Und zwar möglichst stolz und zufrieden. Nina, danke, dass du da warst. Es war toll.
Mir hat es auch total viel Spaß gemacht und sehr, sehr gerne.
Sehr schön. Dann bleibt mir nur zu sagen, danke dir und danke allen, die heute zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte abonniert diesen Kanal, bitte sagt es allen weiter, folgt mir auf Instagram unter Führungsgefühle-Podcast oder guckt mal auf meine Website führungsgefühle.de. Da könnt ihr auch direkt in den Podcast reinhören und euch einen Überblick verschaffen über das, was ich sonst noch so tue. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.